Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Und ich bin Lorenz Klein, hallo.
Jede Woche gibt's hier von der Chefredaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 86 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 29. April 2022. Und weil die Kollegin Karin Schmidt in dieser Woche auf einer Veranstaltung ist, habe ich mir Verstärkung von meinem Kollegen Andreas Harms geholt. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Wir unterhalten uns erneut mit dem Finanzwissenschaftler Jochen Russ über das deutsche Rentensystem. Diesmal geht es um das Thema Altersarmut.
In den News der Woche sieht der Promi-Ökonom Hans-Werner Sinn schwarz für Deutschlands Zukunft und ruft die Bürger zur privaten Vorsorge auf. Tesla-Chef Elon Musk stellt fest, dass Autofahrer bedächtiger fahren, wenn man ihr Fahrverhalten in Echtzeit auswertet. Top-Investor Carsten Maschmeyer sieht sich wieder einmal mit alten Vorwürfen aus seiner AWD-Zeit konfrontiert. Und die Deutsche Aktuarvereinigung schlägt Alarm und fordert, dass der Gesetzgeber nach jahrelangem Stillstand das Gesundheitssystem reformiert.
Und für unser Schwerpunktthema für den Monat April, Gewerbe, hat sich unsere Kollegin Karin Schmidt mit Rechtsanwältin Karin Baumeier über die Maklerhaftung bei der Vermittlung von D&O-Policen unterhalten.
Im Gespräch.
In der vergangenen Woche sprachen wir mit dem Finanzwissenschaftler Jochen Russ vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften darüber, wie man die deutsche Rente auf stabile Beine stellen kann. Grundlage dafür ist die Studie Thesen zur Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland, die Russ zusammen mit den Kollegen Alexander Kling und Andreas Seibert schrieb. Doch darin gibt es einen speziellen Aspekt, der unser Interesse weckte. Nämlich die Frage, wie man Altersarmut bekämpfen könnte. Wir wollen das mal genau klären lassen und bitten Herrn Russ gleich noch einmal zum Gespräch. Hallo Herr Russ, herzlich willkommen zurück bei uns im Podcast.
Ja, hallo.
Herr Russ, Ihre Studie war so spannend, da müssen wir tatsächlich noch einmal darauf zurückkommen. Kaum ist die erschienen, meldete Arbeitsminister Hubertus Heil einen großen Schluck aus der Pulle. Für Rentner im Westen steigt die Rente über 5%, für Rentner im Osten über 6% sogar. Was geht in solchen Momenten dann in Ihnen vor?
Ja, erstmal freue ich mich darüber und zwar doppelt. Zum einen freue ich mich, weil das natürlich gut für die Rentner ist, wenn die Renten steigen. Und ich freue mich, weil es gut für unser Gespräch ist. Weil an dem, was jetzt passiert ist, kann ich vielleicht nochmal besonders gut erläutern, was das Rentenniveau überhaupt ist. Wenn wir mal ein Jahr zurückgehen. Ein Jahr zurück sind die Löhne und Gehälter gesunken. Die Renten entwickeln sich ja ganz grob wie die Löhne und Gehälter und dann gibt es noch ein paar so Korrekturfaktoren, die draufgehen. Rein rechnerisch hätten die Renten letztes Jahr auch sinken sollen. Es gibt aber eine sogenannte Schutzklausel, dass also die Renten in Euro nicht sinken dürfen. So, das heißt, die Löhne und Gehälter sind runtergegangen, die Renten sind gleich geblieben. Das Verhältnis von Renten zu Löhnen und Gehältern ist damit gestiegen. Das heißt, letztes Jahr, Renten sind gleich geblieben, trotzdem ist das Rentenniveau hochgegangen. Dieses Jahr haben sie jetzt gesagt, die Renten sind sehr, sehr stark gestiegen, das stimmt. Die Löhne und Gehälter sind aber noch stärker gestiegen. Ja? Ein Teil des Anstiegs der Löhne und Gehälter wurde ja wegen dem sogenannten Nachholfaktor nicht an die Rentner weitergegeben. Und das heißt, die Renten sind nicht so stark gestiegen wie die Löhne und Gehälter. Und deswegen ist das Rentenniveau dieses Jahr gesunken, obwohl die Renten gestiegen sind. Und da wird eine Sache relativ klar. Das Rentenniveau selber sagt noch relativ wenig darüber aus, wie viel Euro die Rentner tatsächlich in der Tasche haben. In der theoretischen Welt wäre es möglich, dass dieser Rückgang des Rentenniveaus, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, dass der gar kein Problem ist, weil einfach der Wohlstand so stark steigt, dass auch die, ich sag mal, die normalen Leute, die mittleren Einkommen irgendwann so reich sind, dass auch ein Rentenniveau von 43% oder noch weniger reicht, um den Lebensstandard zu finanzieren. Ich persönlich glaube aber nicht, dass das langfristig tatsächlich passieren wird. Ich glaube, dass es langfristig tatsächlich so ist, wenn man nur noch 43 oder noch weniger Prozent des vorherigen Lebensstandards hat, dass man dann davon im Alter nicht leben kann. Und das gilt übrigens nicht nur langfristig, das sehen Sie auch im aktuellen Beispiel, das Sie gebracht haben, denn dieser schöne Rentenanstieg ist im letzten Jahr eigentlich von der Inflation auch sofort wieder aufgeknabbert worden. Insofern macht es eben durchaus Sinn, auch auf das Rentenniveau zu schauen.
Jetzt muss ich sagen, wenn ich solche Nachrichten höre wie von Herrn Heil, dass die Renten wieder prozentual steigen, da rebelliert der kleine Gerechte in mir. Das heißt, Renten, die ohnehin schon hoch sind, steigen stärker als Renten, die niedrig sind. Ganz gerecht ist das nicht, ne?
Das ist die Frage, welche Kriterien Sie für Gerechtigkeit anlegen. Bisher ist das Grundprinzip der Rente ein sogenanntes Äquivalenzprinzip. Das heißt, wenn Sie jedes Jahr doppelt so viel einbezahlen in die gesetzliche Rente wie ich, dann kriegen Sie auch irgendwann doppelt so viel Rente. Wenn wir uns einfach mal vorstellen, Sie haben 1000 Euro Rente und ich habe 500. Wenn man jetzt will, dass Sie nach der Erhöhung immer noch doppelt so viel haben wie ich, weil Sie ja auch doppelt so viel einbezahlt haben, dann muss Ihre Erhöhung in Euro doppelt so hoch ausfallen wie meine und prozentual steigen unsere Renten mit dem gleichen Prozentsatz. Diese Regelung ist super duper, die ist absolut perfekt, wenn das Ziel der gesetzlichen Rente sein soll, allen Menschen einen ähnlichen Anteil desjenigen Lebensstandards zu finanzieren, den sie während des Erwerbslebens hatten. Weil dann muss ich sagen, wer mehr Beiträge einbezahlt, hatte vorher einen höheren Lebensstandard, dann soll er auch mehr Rente kriegen, damit er auch hinterher einen höheren Lebensstandard hat. Wenn das Ziel ist, ist die Regelung angemessen. Die Diskussion, ob dieses Ziel noch zeitgemäß ist, die muss man aber natürlich führen vor dem Hintergrund der Herausforderungen der gesetzlichen Rente, über die wir letzte Woche gesprochen haben.
Ja, es würde natürlich ein bisschen netter sein, wenn die Starken die Schwachen etwas mehr stützen, richtig?
Richtig, und das ist auch ein Punkt, auf den wir in unserer Studie eingehen. Es ist tatsächlich ja so, wenn das Rentenniveau sinkt, das heißt, wenn wir von Jahr zu Jahr einen immer kleineren Anteil des bisherigen Lebensstandards dann über die gesetzliche Rente finanziert kriegen, dann wird der Anteil der Menschen wird steigen, für die sozusagen das niedrige Rentenniveau nicht mehr ausreicht, um Altersarmut zu vermeiden. Ja? Und deswegen fordern wir auch in unserer Studie, dass die Politik zumindest mal die Frage diskutiert, ob die Zielsetzung der Rente noch angemessen ist. Also soll die Zielsetzung immer noch sein, jeder kriegt einen ähnlichen Anteil des Lebensstandards, den er aus dem Erwerbsleben gewohnt war, oder soll das Ziel Vermeidung von Altersarmut in Zukunft eine höhere Bedeutung haben? Diese Entscheidung muss die Politik treffen. Wir schreiben aber sehr deutlich, wenn die Politik sagt, die gesetzliche Rente soll in Zukunft verstärkt der Vermeidung von Altersarmut dienen, dann haben wir einen größeren Baukasten oder einen größeren Werkzeugkasten von Maßnahmen, die man an Rentenreformen einsetzen kann. Insbesondere könnte man dann Maßnahmen umsetzen, die gezielt niedrigere Renten höher machen und im Gegenzug halt auch hohe Renten absenken. Also in dem Beispiel von vorhin, wenn Sie doppelt so viel einbezahlt haben wie ich, würden Sie eben nicht die doppelte Rente kriegen, sondern vielleicht nur die 1,8-fache oder die 1,5-fache Rente. Technisch gesprochen würden wir quasi den Schieberegler vom Äquivalenzprinzip ein kleines Stückchen Richtung Solidaritätsprinzip schieben.
Sie haben in der Studie das schöne Wort Punktedegression benutzt. Erklären Sie doch mal bitte, wie das funktioniert.
Ja, ich habe gedacht, das ist ähnlich wie zur Steuerprogression, würde man ja sagen. Ne? Je mehr ich verdiene, desto höher ist mein Steuersatz. Und bei der Punktedegression könnte man einfach sagen, je mehr Rentenpunkte Sie schon haben, desto weniger ist der nächste Rentenpunkt, den Sie noch dazu kriegen, wert. Das wäre eine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass eben die niedrigen Renten höher sind und die hohen Renten etwas abgesenkt werden. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, aber diese Punktedegression, die wäre halt sehr, sehr einfach, wenn man so sagt, die ersten Rentenpunkte, die man kriegt, haben einen hohen Eurowert sozusagen. Und wenn ich aber schon viele Punkte gesammelt habe, dann ist der nächste Rentenpunkt, den ich sammle, der bringt mir nicht mehr ganz so viele Euros. Und das würde einfach die niedrigen Renten zulasten der hohen Renten anheben.
Ich glaube, in der Betriebswirtschaftslehre, da heißt das dann Grenznutzen. Der Grenznutzen jedes weiteren Punktes sinkt.
Genau so kann man das formulieren, richtig.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das manchen Besserverdienenden überhaupt nicht gefällt. Und die dann wahrscheinlich auch einige Hebel in Bewegung setzen, um sowas zu verhindern. Wie realistisch ist so eine Punktedegression?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie realistisch es politisch ist, auch in der jetzigen Drei-Parteien-Regierung darf man vielleicht schon ein großes Fragezeichen dran machen. Wir haben versucht, in dieser Studie einfach mal ideologiefrei und faktenbasiert einfach zu schreiben, wo stehen wir und welche Maßnahmen würden was bewirken. Und ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt, dass die Politik einmal die Diskussion führt, soll der Vermeidung der Altersarmut künftig mehr Gewicht eingeräumt werden in der gesetzlichen Rente oder nicht. Und man kann ja bewusst sagen, nein, die Vermeidung von Altersarmut soll nicht das Ziel der gesetzlichen Rente sein. Das soll außerhalb passieren, über Sozialhilfe oder andere Dinge. Das kann man ja alles entscheiden, transparent. Was mir nur wichtig ist, ist, dass man die Diskussion führt. Und wenn man zu dem Schluss kommt, dass das Ziel der Vermeidung von Altersarmut in Zukunft wichtiger sein soll, dann haben wir eben auch schon beschrieben, mit welchen Maßnahmen man das erreichen kann. Und so abwegig ist es nicht. Ich meine, der Reiche hat einen höheren Steuersatz. Also, dass man an der einen oder anderen Stelle als Reicher vielleicht einen höheren Beitrag leistet und sagt, für die gleichen, also ich habe doppelt so viel einbezahlt und kriege nur anderthalbmal so viel raus. Ich glaube, wenn man das transparent macht, warum man das macht, wäre das durchaus denkbar.
Extremes Beispiel wäre ja dann die Einheitsrente. Alle zahlen ein nach ihrem Einkommen und bekommen am Ende jeder dasselbe. Das ist aber ein bisschen dolle Extrem, oder?
Das ist genau das andere Extrem. Ja. Heute haben wir wirklich mehr oder weniger die volle Äquivalenz. Wer doppelt so viel einzahlt, kriegt auch genau das Doppelte. Was wir jetzt einfach mal ins Spiel gebracht haben, ist so ein Stück weit in Richtung Solidarität zu gehen. Und das extremste Modell wäre tatsächlich, jeder kriegt die gleiche Rente. Das halte ich überhaupt nicht für durchsetzbar. Das ist vermutlich auch in unserem System nicht notwendig. Und ich glaube auch, dass sich da vielen Leuten auch bewusst das Gerechtigkeitsempfinden dann eben in die andere Richtung stört. Ne? Wenn jemand, der eben sehr, sehr viel mehr geleistet hat, dann überhaupt auch nicht nur ein bisschen mehr rauskriegt, da muss man dann vielleicht schon ein Fragezeichen dran machen, ob sowas dann auch vermittelbar ist. Insbesondere, wenn es vielleicht auch hierfür keine Not gibt. Ja.
Dann hoffen wir mal das Beste. Herr Russ, haben Sie vielen Dank für die Auskünfte.
Ich danke Ihnen.
Und ich gebe zurück zu Pfefferminzia.
Werbung.
Die ARAG ist der weltweit größte Rechtsschutzversicherer und erleichtert ihren über 12 Millionen Kundinnen und Kunden mit smarten Lösungen den Zugang zum Recht. Bei vielen der innovativen Rechtsschutzleistungen ist und bleibt die ARAG Vorreiter. Zum Beispiel beim Bauherrenrechtsschutz, dem Erbrechtsschutz oder bei der privaten Cyberversicherung ARAG WebAktiv. So wurde der ARAG Rechtsschutz in diesem Jahr mit dem Goldenen Bullen als Versicherungsinnovation des Jahres ausgezeichnet. Ebenso kürzlich im Finanztest, wo die ARAG 2 der ersten 3 Platzierungen belegte. Wie auch Ihre Kundinnen und Kunden vom ARAG Rechtsschutz profitieren, erfahren Sie unter arag-partnervertrieb.de. ARAG, das ist Ihr Recht.
Die News der Woche.
Im Angesicht von Krieg und Preisexplosionen sorgen sich viele Deutsche um ihren Lebensstandard. Und das völlig zu Recht, wie der Top-Ökonom und langjährige Chef des IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn, in einem Interview mit dem Münchner Merkur meint. Ob die guten Zeiten in Deutschland für die nächsten 10, 15 Jahre vorbei seien, will die Zeitung von Sinn wissen. Seine Antwort direkt und hart: Nicht nur für die nächsten 15 Jahre, sondern für eine längere Periode. Das liege zum einen daran, so Sinn, dass die Grünen uns die billige Energie ohnehin abstellen wollen, aber zum anderen an der Überalterung der Gesellschaft.
Hier verweist der Wissenschaftler auf die Babyboomer, also die heute 56- bis 60-Jährigen, die bald in Rente gehen. Hinter dieser Bevölkerungskohorte kommen nicht mehr allzu viele neue Menschen nach, stellt Sinn klar. Deutschland habe ein riesiges Versorgungsproblem, weil die Arbeitsbevölkerung wegbricht.
Sorgt selber für euch, ruft Sinn vor diesem Hintergrund die Bundesbürger auf. Glaubt nicht daran, dass der Staat das schafft. Denn der werde heillos überfordert sein mit den sozialpolitischen Aufgaben. Die sozialen Sicherungssysteme seien nicht in der Lage, die Entwicklung des Lebensstandards so fortzuführen, wie wir es gewohnt seien, fährt der Ökonom fort. Je früher das jeder erkennt, desto mehr wird er Vorsorge betreiben für die späteren Lebensjahre. So die Hoffnung des Wirtschaftswissenschaftlers.
Zugleich macht Sinn klar, dass er die Riester-Rente künftig nicht als Teil der Lösung sieht, denn diese sei viel zu mickrig und mit viel zu vielen Fehlern behaftet, wie er meint. Es hätte attraktivere Sparformen geben müssen als die Riester-Rente, ist der Ökonom überzeugt. Und weiter, hätte man auf Aktien statt auf festverzinsliche Anlagen gesetzt, hätte aus Riester ein erkleckliches Vermögen entstehen können. Norwegen macht uns mit seinem Staatsfonds vor, wie erfolgreich eine Aktienstrategie sein kann. Festverzinsliche Anlagen gelten als mündelsicher, doch bei einer Inflation sind gerade sie extrem gefährdet.
Wie dem auch sei, Für junge Menschen hat Sinn außerdem noch diesen Rat parat. Besinnt euch auf traditionelle Familienbilder. Seht zu, dass ihr Kinder habt, damit ihr mit diesen Kindern alt werden könnt. Der Zusammenhalt in der Familie wird angesichts der Schwierigkeiten des Staates immer wichtiger werden.
Bringt ausgerechnet ein Lautsprecher wie Elon Musk etwas Ruhe in den deutschen Straßenverkehr? Könnte tatsächlich sein. Denn der Tesla-Chef gab ein paar Details zur neuen Konzerntochter preis, dem Versicherer Tesla Insurance. Und die könnten tatsächlich die Stimmung auf den Straßen ändern.
Über Tesla Insurance können Autokäufer auch gleich ihre Autoversicherung abschließen. Anschließend wertet der Versicherer das Fahrverhalten seiner Kunden in Echtzeit aus und bestimmt danach die Prämie. Wer vorsichtig fährt, zahlt somit weniger als jemand, der eher flott unterwegs ist. Aus diesem Verhalten ermittelt Tesla Insurance in Echtzeit einen sogenannten Safety Score, der über die Versicherungsprämie entscheidet. Und Fahrer können über Apps dabei zusehen, behauptet das Unternehmen.
Musk stellt jetzt auf einer Konferenz zu den Tesla-Quartalszahlen fest, dass Tesla-Besitzer durch diese Echtzeitauswertungen tatsächlich vorsichtiger fahren. Dazu sagte er: Im Rahmen des Feedbacks sehen die Leute eine Echtzeitbewertung, die ihnen zeigt, dass sie geringere Versicherungsbeiträge zahlen, wenn sie ihre Fahrgewohnheiten ändern.
Bei dem System gehe es aber auch um Rückmeldungen für Tesla selbst, betont Musk. So könne man nach Unfällen die eigenen Autos oder Software überarbeiten und verbessern, sodass solche Unfälle künftig weniger wahrscheinlich werden. Auch Reparaturen nach Unfällen sollen dadurch super schnell ablaufen, so der Firmenchef wörtlich, möglichst noch am Tag des Unfalls. Dafür wolle man alles intern, aber komplett sichtbar bei Tesla regeln. Schadenmanagement, Versicherungsansprüche und Reparaturen.
Die Echtzeitanalyse ist derzeit für Tesla-Fahrer in 7 US-Bundesstaaten verfügbar. Mehr Staaten sollen folgen. Auch in Deutschland soll Tesla Insurance bald seinen Betrieb aufnehmen.
Zum ersten Mal gab Carsten Maschmeyer der Süddeutschen Zeitung ein Interview. Und sogleich ging es für den heutigen Star-Investor und früheren Eigentümer des umstrittenen Finanzvertriebs AWD so richtig zur Sache. Ist Geld verdienen geil, lautete eine von mehreren Spitzen, mitunter schrägen Fragen der Journalisten von der SZ.
Sie haben viele Fans und Bewunderer, andere halten sie für einen Ganoven, stört sie das? Wollten die beiden Reporter dann zum Beispiel wissen. Nein, sie hängen dem Thema AWD nach, nicht ich, entgegnete der 62-Jährige betont gelassen. Menschen, die in ihren Vorurteilen gefangen seien, könne er nicht ändern, so Maschmeyer. Zugleich wehrte sich der Manager, der heute an rund 120 Startups beteiligt ist, gegen den Vorwurf, dass er während seiner Zeit als AWD-Chef Leute angetrieben hätte, mit Drückermethoden Geldanlagen zu verkaufen, wie die SZ-Kritiker zitierte. Und so Kleinanleger um ihre Ersparnisse gebracht zu haben.
Viele dieser Vorwürfe waren falsch und wurden vorrangig von einem Rufmörder geschürt, der jahrelang mich und mein damaliges Unternehmen denunziert hat, entgegnete Maschmeyer und meinte damit einen ehemaligen AWD-Mitarbeiter, der laut SZ ein Enthüllungsbuch über seine Zeit im Unternehmen verfasste. Doch das wollte Maschmeyer den Reportern so nicht durchgehen lassen. Das war kein Enthüllungsbuch, sondern das späte Geständnis eines Rufmörders, der nachweislich Geld von der Konkurrenz dafür bekommen hat, gefälschte Dinge und Lügen in die Welt zu setzen.
Doch Maschmeyer ließ im Gespräch auch durchblicken, dass es ihn durchaus störe, dass er in der Öffentlichkeit so stark polarisiere. Scheinbar sei er eine ideale Projektionsfläche für drei Dinge, wie der Großinvestor konstatierte. Erstens, es gibt Menschen, die halten Verkäufer und Vermittler per se für etwas Böses, bedauerte der Manager. Denn nur dank ihnen verkaufen deutsche Firmen überall auf der Welt ihre Produkte, wie er hinzufügte. Und während Erfolg in den meisten Branchen finanziell honoriert und akzeptiert sei, hätten Menschen in Deutschland bei Verkäufern leider immer noch ein schiefes Bild im Kopf. Dazu zog Maschmeyer einen Vergleich mit den USA heran, wo seine Maschmeyer Group über Büros in New York und San Francisco verfügt. Wenn einer eine Immobilie sucht und bei einem Makler landet, ist der Reflex ärgerlich, der kriegt Provision. Amerikaner sagen, hey, der Makler kennt vielleicht 10 freie Häuser, die finanziell und von der Größe passen würden und die ich allein nicht finde.
Nun ja, zweitens sei er ein guter Netzwerker, fuhr der Manager fort. Was manche als mauschelnde Kumpanei missverstehen, während meine Gründer dankbar sind, dass ich ihnen Türen öffne. Und das dritte, woran sich manche Menschen bei ihm störten, sei natürlich der Kapitalismus. Es hieße dann, wenn einer Geld hat wie der Maschmeyer, dann ist das per se unfair. Aber gerade darüber freuen sich meine Startups, denn sie benötigen vor allem Kapital für die Weiterentwicklung ihrer Erfindungen, gab der Ex-Hannoveraner und heutige Wahlmünchner noch zu bedenken.
Die Demografie wackelt bedächtig und parallel dazu steigen die Kosten. Soweit nichts Neues auf dem Gebiet der Krankenversicherung. Doch jetzt meldet sich die Deutsche Aktuarvereinigung mit Vorschlägen, wie man zumindest die private Krankenversicherung auf solidere Füße stellen könnte.
Punkt 1. Schwellenwert senken, Rechnungszins als Auslöser aufnehmen. Ein Versicherer darf den PKV-Beitrag heutzutage erst dann erhöhen, wenn die Leistungen einen bestimmten Grad der ursprünglich angenommenen Summen übersteigen. In der Regel liegt diese Schwelle bei 10%, weshalb Beiträge laut Aktuarvereinigung erst spät, aber dann umso stärker steigen. Vorstandsmitglied Wiltrud Pekarek schlägt deshalb vor: Ein durchgängiger Schwellenwert von maximal 5% und die Einbeziehung des Rechnungszinses als auslösender Faktor würden die Beitragsentwicklung deutlich verstetigen.
Punkt 2. Höherer und längerer Zuschlag. Bisher zahlen Versicherte von 21 bis 60 Jahren einen gesetzlichen Zuschlag von 10% auf ihren Beitrag. Er soll Guthaben bilden, die dem Versicherten später zugutekommen sollen. Wenn man ihn höher oder länger erheben würde, könnte man Versicherte im Alter anschließend noch besser entlasten. So die These der Vereinigung.
Punkt 3. Standardtarif für alle. Über den sogenannten Standardtarif können sich Kunden der PKV relativ günstig mit Leistungen auf dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung versichern. Allerdings können ihn nur jene nutzen, die sich vor 2009 privat versichert haben. Wiltrud Pekarek bemängelt das und sagt: Dies ist eine nicht nachvollziehbare Diskriminierung von großen Versicherungskollektiven, weshalb ihn besser alle nutzen können sollen.
Was die gesetzliche Krankenversicherung betrifft, warnt der Aktuarverband lediglich vor zwei Dingen. Einerseits sollten sich die Menschen nicht allzu sehr an die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt gewöhnen, denn die erweckten nur die Illusion eines sauber finanzierten Kassensystems. Andererseits sollte die Regierung der Versuchung widerstehen, die soziale Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung auszubauen. Das sei angesichts des demografischen Wandels nicht bezahlbar, meinen die Aktuare. Stattdessen sollten Menschen mehr durch private Pflegeversicherung vorsorgen.
Das Schwerpunktthema:
Manager Haftpflichtversicherungen, im internationalen Raum auch D&O-Versicherungen genannt, sind angesichts der Corona-Pandemie noch einmal wichtiger geworden als eh schon. Schließlich mussten im Umfeld von Lockdown und Co. oft schnell unternehmerische Entscheidungen getroffen werden, was die Fehleranfälligkeit erhöht. Eine D&O-Versicherung kann vor solchen Fehlentscheidungen schützen. Maklerinnen und Makler spielen beim Vertrieb dieser Produkte eine wichtige Rolle. Keine leichte Aufgabe, denn der Markt ist unübersichtlich. Rechtsanwältin Karin Baumeier hat sich in ihrer Masterarbeit daher näher mit der Maklerhaftung bei Anbahnung des Neuabschlusses der D&O-Versicherung befasst und sich über ihre wichtigsten Erkenntnisse mit unserer Kollegin Karin Schmidt im nun folgenden Gespräch ausgetauscht.
Hallo Frau Baumeier, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank Frau Schmidt für die Einladung. Freue mich auch.
Ich habe gesehen, dass Sie eine sehr interessante Masterarbeit geschrieben haben mit dem Titel Die Maklerhaftung bei Anbahnung des Neuabschlusses der D&O-Versicherung. Das ist ja nun ein Titel, den man nicht jeden Tag liest, finde ich. Deswegen bin ich ja direkt drauf gestolpert und fand, das war sehr interessant. Sie haben sich dabei zunächst aber einen Überblick über den Status quo zu diesem Thema verschafft. Und wie wichtig ist denn aktuell eine D&O-Versicherung?
Ja, die D&O-Versicherung hat an Aktualität kein bisschen verloren, sondern sie ist nach wie vor sehr wichtig, weil sie die einzige Versicherung ist, die Unternehmensleiter wie zum Beispiel Geschäftsführer oder Vorstände vor ihrer persönlichen Privatinsolvenz schützen kann. Weil wir nach dem deutschen Recht, also wir haben eines der strengsten Organhaftungssysteme in Deutschland, beziehungsweise Organhaftungsgesetze, und die Unternehmensleiter haften ja ihrem Unternehmen, also ihrem Arbeitgeber bereits für den Schaden, der durch ihre Sorgfaltspflichtverletzung entstanden ist, und zwar der Höhe nach unbegrenzt. Und für diese Sorgfaltspflichtverletzung genügt in der Regel auch schon leichte Fahrlässigkeit, also die kleine Unachtsamkeit, sage ich da gern dazu. Ja, und verschärft kommt nochmal hinzu, dass jeder Gesetzesverstoß als solcher schon automatisch eine Pflichtverletzung darstellt. Und die Haftungslandschaft in Deutschland sich halt auch kontinuierlich verändert. Wie zum Beispiel derzeit das Thema Nachhaltigkeit, wo wir einige neue Gesetze bereits haben oder bekommen werden, wie zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder das Hinweisgeberschutzgesetz. Das bedeutet, wenn der Unternehmensleiter gegen ein solches Gesetz verstößt, dann haftet er automatisch für den dadurch entstandenen Schaden erst einmal.
Ja, und wenn man sich den Markt dann so insgesamt anschaut, so wie Sie das gemacht haben, ist das dann eher ein transparenter Markt oder gibt es da viele Intransparenzen?
Ja, der D&O-Markt ist in Deutschland also extrem intransparent. Also wir haben zum einen eine kontinuierliche Veränderung bei der Zahl der D&O-Versicherer, die auf dem deutschen Markt sind. Also geschätzt gibt es derzeit etwa 40 D&O-Versicherer, wobei immer wieder eben neue Versicherer, vor allem aus dem Ausland, dann in Deutschland eine deutsche Niederlassung eröffnen, um am D&O-Markt dann zu partizipieren. Es gibt andere Versicherer, die dann nach einer gewissen Zeit den D&O-Markt in Deutschland wieder verlassen, wie zum Beispiel Emlyn vor einigen Jahren und ganz aktuell jetzt auch die CHAP, die angekündigt hat, keine D&O-Versicherung mehr anbieten zu wollen. Und dabei muss man bedenken, dass die CHAP einer der ersten Versicherer in Deutschland war, die damals in den 80er Jahren die D&O-Versicherung angeboten hat. Und dann gibt es eben natürlich noch diverse Fusionen und Übernahmen bei den D&O-Versicherern, sodass da eben eine ständige Schwankung vorliegt. Und wenn man dann herausgefunden hat, welcher Versicherer eine D&O-Versicherung anbietet, dann stellt man fest, dass die Versicherungsgesellschaften wiederum sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben, also sogenannte Underwriting-Richtlinien, welche Unternehmen sie wann welches Angebot unterbreiten. Also es gibt zum Beispiel solche Versicherungen, die kein Angebot für Unternehmen abgeben, wenn sie zum Beispiel aus der Tabak- oder Waffenindustrie kommen. Es gibt andere Versicherer, die sagen, ich biete nur für solche Unternehmen etwas an, die eine gewisse Bilanzsumme haben, also eine gewisse Größenordnung aufweisen. Und auch bei der Vergabe der Deckungssumme selber gibt es eben sehr große Unterschiede. Es gibt einige, die bieten maximal 5 Millionen Deckungssumme an, andere können eben bis zu 25 Millionen Euro Deckungssumme anbieten. Und auch das ist eben sehr unterschiedlich. Dann kommt noch mal hinzu, dass es eben sehr viele unterschiedliche Versicherungsbedingungen auf dem deutschen D&O-Markt gibt, die sich ebenfalls sehr stark voneinander unterscheiden können. Es gibt eben auch Versicherer, die bieten Versicherungsbedingungen für die normalen kleinen und mittelständischen Unternehmen an, aber dann auch noch mal separate Versicherungsbedingungen, zum Beispiel für die Finanzdienstleistungsunternehmen oder für Vereine. Und dann kommen nochmal Maklerbedingungen hinzu. Das sind also solche Versicherungsbedingungen, die die Versicherungsmakler dann nochmal explizit mit den Versicherungsgesellschaften vereinbaren, um sie dann ihrem Kunden anzubieten. Also der deutsche D&O-Markt ist sehr intransparent.
Das macht natürlich die Beratung zum Thema auch nicht gerade einfacher. Gibt es denn da ein einheitliches Vorgehen von Maklerinnen und Maklern, zum Beispiel bei der Risikoanalyse?
Ja, das mag jetzt überraschend sein, aber tatsächlich ist es so, dass gerade bei der Risikoanalyse sich die meisten Versicherungsmakler an den Fragebögen der Versicherer orientieren. Also so ein Fragebogen ist im Bereich der D&O-Versicherung erforderlich, um überhaupt ein Angebot zu bekommen. Und da verlassen sich eben viele Versicherungsmakler darauf, dass die Fragen in diesem Fragebogen eben alle erforderlichen Informationen schon enthalten und eben da keine weiteren zusätzlichen Informationen eingeholt werden müssen. Insofern ist es tatsächlich so, dass hier eine einheitliche Vorgehensweise zu beobachten ist.
Interessant. Nun hat Ihre Masterarbeit aber auch den Titel Maklerhaftung. Das heißt, es entstehen ja doch an einigen Stellen anscheinend Haftungsfallen oder Haftungsprobleme. An welchen Stellen im Beratungsprozess kommt das denn am häufigsten vor?
Also nach meiner Auffassung kommen die meisten Haftungsfälle zum Beispiel dann vor, wenn der Versicherungsmakler so einen D&O-Fragebogen selber ausfüllt und den dann auch noch falsch ausfüllt. Oder wenn der Versicherungsmakler einen Fragebogen, der ja vom Kunden ausgefüllt worden ist, blind an den Versicherer weiterleitet, ohne möglicherweise noch zusätzliche Fragen zu klären, die erforderlich sind, um den Versicherungsschutz eben optimal zu gestalten, weil eben in den Fragebögen nicht immer alle wichtigen Fragen aufgeführt werden. Zum Beispiel, ganz, sage ich jetzt mal, der Punkt Fremdmandate. Ja, also Fremdmandat bedeutet, wir haben einen Unternehmensleiter zum Beispiel bei einer GmbH, also einen Geschäftsführer, und der ist dann noch ehrenamtlich für seinen Tennisclub Vorstand, und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass er dieses Ehrenamt über diese DNO-Versicherung mit absichern könnte. Es gibt in diesem Bereich sehr viele Angebote. Und wenn das eben nicht explizit angefragt wird und nicht explizit dann beim Versicherer nochmal darauf hingewiesen wird, dass man das gerne mit absichern möchte, dann kann es eben passieren, dass dann wegen vielleicht mangelndem Versicherungsschutz kein Versicherungsschutz besteht. Ebenfalls sind Haftungsszenarien denkbar, wenn der Versicherungsmakler ja nur ein oder nur zwei Versicherer um ein Angebot bittet, obwohl es eben, ne, wie anfangs schon angedeutet, es gibt circa 40 DNO-Versicherer, aber es gibt eben mehrere DNO-Versicherer und der orientiert sich nur an ein oder zwei Versicherungsgesellschaften, und dann kann es eben passieren, dass, wenn in einem Schadenfall keine Deckung gewährt wird, dass man dann eben nachprüfen kann, hättest du vielleicht bei dem oder dem Versicherer ebenfalls ein Angebot eingeholt, und zu dem Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass wir auch ein Angebot erhalten hätten, dann hätte ich eben bei einem anderen Versicherer eine DNO-Versicherung abgeschlossen und würde jetzt Versicherungsschutz haben. Ist natürlich von der Beweislage her nicht ganz so einfach, aber das sind durchaus erdenkbare Szenarien. Ja, und ebenfalls können Fehler entstehen bei den Deckungsvergleichen, wenn wir eben tatsächlich mehrere Angebote haben und der Versicherungsmakler prüft dann eben, welche Deckung am besten auf den Kunden passt. Dann können eben auch hier Fehler dazu führen, dass der Kunde sich für ein Konzept entscheidet, das eben nicht so optimal auf ihn abgestimmt ist, wie vielleicht ein anderes Angebot von einem anderen Versicherer. Mhm.
Nun haben Sie sich ja auch die aktuelle Rechtsprechung zu diesem Thema angeschaut. Wie ist es denn da? Fällt die eher kundenfreundlich oder eher maklerfreundlich aus? Lässt sich das sagen?
Ja, doch, die Rechtsprechung, also vor allem das BGH, die ist schon sehr kundenfreundlich. Also der Makler, der wird als Treuhänder ähnlicher Sachwalter mit besonderer Sachkunde gesehen, der eben in besonderer Weise das Vertrauen des Versicherungsnehmers in Anspruch nimmt. Und dementsprechend hoch sind eben dann auch die Erwartungen, die ein Kunde an den Versicherungsmakler haben darf. Und entsprechend hart haftet dann im Zweifel auch der Versicherungsmakler.
Und wie teuer kann so eine Haftung dann für den Makler oder die Maklerin werden?
Ja, es kommt drauf an. Also
die klassische Juristenantwort, aber ja.
Ja, es kommt drauf an. Also es gibt ja, wir haben natürlich zum einen die Prämie, die der Kunde bezahlt für eine Versicherung, die vielleicht gar nicht den Versicherungsschutz gewährt, die er benötigt hätte oder benötigen würde. Dann kann man natürlich sagen, Schadensersatz für die Prämie, die umsonst bezahlt worden ist, weil eigentlich nicht der Versicherungsschutz dafür, weil der Versicherungsschutz eben nicht ausreicht. Noch gravierender könnte man auch überlegen, dass der Versicherungsmakler für eine unzureichende Deckungssumme haftet, und das kann richtig teuer werden, weil wir ja auch Deckungssummen auch durchaus im zweistelligen Millionenbereich haben können. Und wenn da Fehler entstanden sind, zum Beispiel, mal ganz salopp gesagt, der Kunde fragt den Makler, welche Deckungssumme brauche ich denn? Und der Makler sagt, ja, du, 1 Million Euro wird schon reichen. Und hinterher stellt sich raus, dass 5 Millionen Euro besser gewesen wären. Und im Rahmen der Zahlen des Eigenkapitals, der Bilanzsumme auch dementsprechend hätte empfohlen werden müssen vom Versicherungsmakler, dann haftet, kann der durchaus für die Differenz von 4 Millionen Euro auch haften.
Okay, das ist natürlich dann ordentlich. Sie haben ja auch als Nutzwert für die Leserinnen und Leser Ihrer Masterarbeit eine DNO-Checkliste erstellt, die das Haftungsrisiko eben auch reduzieren soll. Was steht denn da so unter anderem drauf?
Ja, diese DNO-Checkliste ist eine sehr umfassende Richtlinie für den Versicherungsmakler, die eine Ergänzung der Fragebögen der Versicherer darstellen soll. Weil ich hatte ja anfangs schon gesagt, auch die Fragebögen der Versicherer unterscheiden sich zum Teil sehr gravierend, vor allem auch im Umfang der Fragen. Also es gibt Fragebögen, Das mag sich jetzt während der Corona-Pandemie natürlich nochmal geändert haben, aber es gab Fragebögen, die waren zwei Seiten lang und es gibt Fragebögen, die umfassen 7 Seiten. Und dann ist natürlich klar, dass bei einem Fragebogen mit nur 2 Seiten, sage ich jetzt mal, wenn dann insgesamt 10 Fragen draufstehen, viele andere Fragen eben nicht abgefragt werden. Und mit dieser DNO-Checkliste, ja, da wird nochmal so eine Richtlinie vorgegeben, welche Fragen unbedingt geklärt werden müssen. Und auch eine Handlungsempfehlung, was ist, wenn der Kunde Ja oder Nein antwortet, was ist dann als nächstes zu tun sozusagen für den Versicherungsmakler. Das heißt, er kann anhand dieser DNO-Checkliste sozusagen den Fragebogen des Versicherers ergänzen beziehungsweise nur mit dieser DNO-Checkliste arbeiten und dann hinterher in dem Fragebogen des Versicherers nachschauen, inwieweit die Fragen da bereits ausreichend beantwortet worden sind.
Okay, super. Ja, wir werden Ihre Masterarbeit auch nochmal in den Shownotes verlinken. Da kann jeder geneigte Zuhörerin oder jeder geneigte Zuhörer sich da auch nochmal drin vertiefen und auch die Checkliste sich anschauen. Das war ein sehr spannendes Gespräch, wie ich finde. Ganz herzlichen Dank dafür, Frau Borbey.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Schmidt.
Und damit sind wir mit Podcast-Folge Nummer 86 durch. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche doch einfach. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.